SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Sie sind das immer wieder auftauchende Erbe einer Zeit, an die wir uns besser öfter mal erinnern sollten. Gestern Abend kam die Nachricht von der Stadt Homburg: Weltkriegsbombe in der Innenstadt entdeckt. In der Gasstraße haben Bauarbeiter bei Kanalbauarbeiten eine 45 Kilogramm schwere Splitterbombe freigelegt. Der Fundort wurde direkt entsprechend gesichert. Der Kampfmittelräumdienst gerufen, wie es sich gehört. Der soll die Bombe nun am Sonntagmorgen entschärfen. Was das für die Anliegerinnen und Anlieger rund um die Gasstraße bedeutet, das weiß SR3-Reporter Markus Persson, der ist bei mir im Studio. Markus, wie soll die Entschärfung laufen?
Ja gut, also ich meine, wie bei Bombenentschärfung üblich, muss natürlich der Bereich um den Fundort entsprechend evakuiert werden. Das heißt, die betroffenen Homburgerinnen und Homburger, die müssen früh aufstehen am Sonntag. Die müssen nämlich bis um 8 Uhr morgens das Haus verlassen haben. Und dann wird entsprechend die Ortspolizei und andere Einsatzkräfte werden dann nochmal durch die Straßen fahren und werden auch klingeln und kontrollieren, dass die Leute auch wirklich ihre Häuser verlassen haben. Aber nicht nur die Menschen in Homburg betroffen, sondern auch die Deutsche Bahn. Denn die Bahnstrecke muss für die Entschärfung der Bombe auch gesperrt werden.
Weil die im Evakuierungsbereich liegt, wie das so schön heißt. Ein solcher Bereich, der muss normalerweise ziemlich groß sein. Wie viele Menschen sind diesmal in Homburg selbst betroffen am nächsten Sonntag?
Ich konnte eben noch mal kurz mit der Stadt sprechen. Da hat eine Sprecherin mir gesagt, dass etwa 700 Menschen die Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Es ist dieses Mal aber so, normalerweise sagt man ja, in einem Radius von 500 Metern müssen alle Häuser und Wohnungen leer sein. Jetzt ist es kein Radius, denn auf einer Seite quasi vom Bombenfundort, da stehen sehr hohe Häuser. Jetzt sagen wir mal, beim Worst-Case-Szenario, es wird alles schief laufen, würden diese Häuser halt die Splitter abfangen. In die andere Richtung stehen aber viele Ein- und Zweifamilienhäuser und deswegen muss in diese Richtung viel weiter evakuiert werden, weil da entsprechend die Teile weiter fliegen würden.
Also ein relativ großer Bereich dann auf der einen Seite. Wie wird denn den Leuten geholfen, die in diesem Bereich wohnen?
Und man hofft ja, dass die meisten Leute einfach bei Freunden und Verwandten unterkommen. Aber es gibt ja auch vielleicht ältere Leute, die vielleicht etwas gehbehindert sind oder vielleicht auch bettlägerig. Da gibt es die Hilfsdienste, also Deutsches Rotes Kreuz, Malteser, die werden diesen Menschen helfen, die werden die dann abholen und aus diesem Bereich bringen. Und im Rathaus ist auch ein Raum eingerichtet, wo die Leute unterkommen können. Da sagt die Stadt aber, sie rechnet da vielleicht mit 2-3 Dutzend Leuten, die da unterkommen während der Entschärfung.
Wir haben es gesagt, es wird Sonntagmorgen sein. Du hast auch die Anfangsuhrzeit schon gesagt, 7.30 Uhr, 8 Uhr. Wie geht's denn danach weiter? Gibt es da einen konkreten Zeitablauf für die Entschärfung?
Na gut, das liegt natürlich an verschiedenen Dingen. Einmal, dass alle Leute wirklich aus dem Bereich raus sind. Also wenn sich da Leute sagen, ich gehe nicht raus, dauert es da schon mal länger. Und der Kampfmittelräumdienst, der sagt in der Regel, wir fangen möglichst schnell an, sobald alle weg sind. Aber dann hängt es ja auch davon ab, wie sieht die Bombe aus, wie sieht der Zünder aus, ist die Bombe korrodiert oder geht der Zünder vielleicht nicht richtig raus. Also das werden die sich vor Ort nochmal genau angucken. Aber man ist optimistisch, dass im Verlauf des Vormittags vielleicht schon Entwarnungen gegeben werden kann. Und die Stadt Homburg wird dann die Menschen entsprechend informieren, wenn entschärft ist. Das machen sie dann über ihre Website. Aber es gibt auch ein Bürgertelefon, da kann man anrufen, kann nachfragen, wie sieht's aus.
Am Sonntag wird ab 7.30 Uhr 8 Uhr evakuiert, denn eine Weltkriegsbombe muss entschärft werden in Homburg in der Saar. Infos darüber, wir haben es gesagt, Webseite der Stadt Homburg, Bürgertelefon, es wird Lautsprecherdurchsagen geben. Bei uns auf SR3 werden Sie natürlich auch auf dem Laufenden gehalten. Aktuelle Infos gibt es bei SR-Info in den Nachrichten und im Verkehrsfunk nach 12 dann eine Live-Reportage vom Ort der Entschärfung in der Region am Sonntag. Die Infos heute waren das von Markus Persson. Vielen Dank. Es soll wieder was gehen auf der Schiene. Die Landesregierung hat einen nächsten Schritt gemacht in ihrem Verkehrsentwicklungsplan und eine umfangreiche Machbarkeitsstudie veröffentlicht zur Reaktivierung von Bahnstrecken. Biestalbahn und Rosseltalbahn, die sind dort zusammen betrachtet worden. SR3-Reporterin Carmen Bachmann stellt uns die vor.
Zwei Strecken in einer. Vom Saarbrücker Hauptbahnhof sollen künftig S-Bahnen über das frühere Messegelände nach Fürstenhausen fahren. Dort fahren 2 von 3 Zügen pro Stunde nach Großrosseln weiter. Der dritte fährt über Hostenbach und Differten nach Überherrn. Und damit auch die Biestalstrecke 2-mal pro Stunde bedient wird, gibt es noch einen zusätzlichen Zug von Völklingen über Hostenbach nach Überherrn. So sähe die Taktung der neuen Strecke aus. Einer Strecke, die vor 100 Jahren extrem erfolgreich war.
Die Biestalbahn war eine Magistrale für den Kohle- und Erzverkehr. Da rollten in den guten Zeiten 60 Güterzüge am Tag über die Strecke. Und sie war mal die rentabelste Strecke der Deutschen Reichsbahn in den 1930er Jahren.
Erhard Pizius von der Plattform Mobilität kennt sich mit den Bahnstrecken im Saarland aus wie kein Zweiter.
Und sie war auch dann ab den 60er Jahren komplett elektrifiziert, zweigleisig ausgebaut und hat natürlich ein riesiges Potenzial auch im Verkehr nach Frankreich und nach Luxemburg.
Auf der Biestalbahn wurde die Personenbeförderung 1992 eingestellt. Auf der Rosseltalbahn schon in den 60er Jahren. Das Teilstück auf der Fürstenhausener Saarseite war noch bis 2006 für den Güterverkehr zum Kraftwerk Fenne in Betrieb. Wieder Zugverkehr auf der Biestalbahn. Andreas König ist in Hostenbach aufgewachsen.
Ja, mit Großgen, Bär-Urhochstebacher. Bin da früher mit der Bahn gefahren, in die Berufsschule und so. Ich bin MH1 gefahren, MH1 ist nochmal zurück.
Es ist halt, denke ich, sehr kostenintensiv, diese Bahn zu reaktivieren. Aber wie gesagt, für die Gemeinde Wattkassen oder Überhain wird mit Sicherheit ein Gewinn.
Axel Martin ist SPD-Ortsvorsteher in Hostenbach. Und klar, teuer wäre das. Knapp 200 Millionen Euro würde die Instandsetzung der beiden Strecken kosten. Wobei der Bund 90% übernehmen würde und das Land die restlichen 10%. Auf die Gemeinden entfielen lediglich Kosten für neue Zuwege zu den Bahnhöfen oder Pendlerparkplätze, wenn dies denn benötigt wird. Die Gemeinde Großrosseln hat dafür schon vorgesorgt.
Schon seit Jahren haben wir Geld in den Haushalt eingestellt, um auch unseren Anteil dazu beizutragen, dass die Rosseltalbahn wieder reaktiviert wird. Wir sind bereit, wir stehen schon in den Startlöchern und würden uns natürlich freuen, wenn das ganze Thema auch mehr Schwung kriegt.
Dominik Jochum ist CDU-Bürgermeister in Großrosseln. Vielleicht bringt sein Engagement den richtigen Schwung in die Sache. Denn es wird auch auf die Beteiligung der Gemeinden ankommen. Das hat die SPD-Mobilitätsministerin Berg klargestellt. Nach einer Erhebung aus einer früheren Studie könnte eine Reaktivierung der Rosseltalbahn Geislautern jeden Tag 16.000 Autos ersparen. Und weil alle Abschnitte elektrifiziert werden sollen, würde auch dies nicht anfallen.
Ja, da würde sich doch Geislautern freuen. Und nicht nur Geislautern. Biestalbahn und Rosseltalbahn können nach einer Studie des Verkehrsministeriums reaktiviert werden, genau wie die Strecke Merzig-Losheim und ein Teil der Brimstalbahn. Das stellen wir dann im Laufe der Woche auch noch vor. Kam Bachmann hat uns die Rosseltal- und die Biestalbahn porträtiert. Nach mehreren Hiobsbotschaften für die saarländische Wirtschaft, nach dem Ende der Ampelregierung in Berlin und auch der Aussicht auf einen neuen US-Präsidenten namens Donald Trump, da war die Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger heute im Landtag vor allem geprägt durch das Wort Krise. Die sei aber nicht mit dem Strukturwandel gleichzusetzen, der sei vielmehr eine Chance, erfolgreich aus den Krisen rauszukommen. Ein Konzept, das die Opposition nicht überzeugen konnte. Aus dem Landtag für SR3 Saarlandwelle Florian Mayer.
Dem Saarland wehe aktuell ein harter Wind ins Gesicht. Wirtschaftskrise, Trump, das Ampel aus, ZF, Schäffler, Eswold, Wolfspeed. Schlagworte, die für all die Krisen stehen, die aktuell Deutschland im Allgemeinen und das Saarland im Speziellen treffen.
Eine Krise folgt auf die andere, ohne dass die Auswirkungen der vorhergehenden bereits bewältigt wurden.
Dazu erklärte Rehlinger, zähle der Strukturwandel, durch den sich das Saarland seit Jahren kämpft, aber keineswegs. Der sei vielmehr der Weg heraus. Die Chance auf Fortschritt und Erneuerung der Wirtschaft.
Im kürzlichen veröffentlichten Strukturwandelreport sieht eine Mehrheit in unserem Land den Strukturwandel als herausfordernd an, blickt aber mehrheitlich optimistisch auf diese Veränderungen.
Rund 1300 Saarländer wurden für diesen Report befragt. Und auch wenn knapp mehr als die Hälfte optimistisch auf diesen Prozess schaut, gaben weit mehr an, sich währenddessen nicht ausreichend von der Politik Gehör zu fühlen. Nichtsdestotrotz ist sich die Chefin der Landesregierung sicher.
Die Menschen in diesem Land, sie geben nicht auf, sie wollen nicht aufgeben. Wir Saarländerinnen und Saarländer, wir sind Kämpfernaturen und wir müssen kämpfen. Es wird uns nämlich nichts geschenkt werden.
Ein diverserer Wirtschaftsstandort mit Schwerpunkten im Gesundheits- und Pharmabereich, der Rüstungsindustrie und nicht zuletzt eine stärkere Förderung des Mittelstandes sollen dabei, unterstützt durch Landesmittel, helfen. Ein Kampf, der allerdings auf harte Grenzen stößt, die Rehlinger wenige Minuten später in ihrer Rede deutlich machte.
Deutschland muss in instabiler Weltlage Arbeitsplätze und Wachstum spätestens jetzt zur wichtigsten Aufgabe machen. Das ist dringend geboten.
Heißt, das Saarland kann sich nur so weit strecken, wie es die Bundes-, Europa- und auch weltpolitischen Umstände eben zulassen. Ob Industriestrompreis oder eine gelockerte Schuldenbremse. Die Entscheidungen darüber fallen nicht im saarländischen Landtag. Deshalb der Appell nach Berlin.
Insofern fordere ich auch die Fraktionen des Deutschen Bundestages auf, zentrale Punkte vor allem für die Wirtschaft auf den Weg zu bringen. Das hilft den Menschen in diesem Land.
Viel Beifall, wenig überraschend, aber nicht aus den Reihen der Opposition, die ihre Reaktion auf die Regierungserklärung erneut zur Generalabrechnung mit der SPD im Bund wie im Land nutzte. Und besonders an Wirtschaftsminister Jürgen Barke ließ CDU-Fraktionschef Stefan Toscani unter vielen Zwischenrufen aus den Reihen der SPD-Fraktion kein gutes Haar.
Frau Redinger, wenn Sie in der Sache schon wenig Neues zu bieten haben, dann hätte ich heute wenigstens beim Personal einen Neuanfang erwartet. Ich hätte erwartet, dass Sie heute einen neuen Wirtschaftsminister präsentieren.
Dementsprechend forderte Toscani, ohne viel weiter ins Detail zu gehen, ein neues Geschäftsmodell und Leitbild für das Saarland, aufbauend auf einem gestärkten Mittelstand.
Bei den großen Zukunftsfragen, bei den wirklich großen strategischen, bei den großen strukturellen Fragen unseres Landes, da hat die SPD keinen Plan, kein Leitbild, keine Vision.
AfD-Fraktionschef Josef Dörr gab indes, wie so oft, sowohl der SPD-geführten Landesregierung wie auch der CDU-Fraktion gleichermaßen die Schuld an der aktuellen Situation. Zur teils hitzigen und sich in Details verlierenden dreistündigen Debatte trug das am Ende inhaltlich allerdings gar nichts bei. Die Streits zwischen CDU und SPD-Fraktion über einzelne Schuldfragen jedoch auch nicht.
Die Freiluftaufführung von Mozarts Zauberflöte waren ein Ereignis in diesem Jahr, ein Kulturereignis und einer der ganz großen Veranstaltungshöhepunkte im saarländischen Sommer. Unterstützt mit 400.000 Euro von der Landesregierung. Im SR3-Gespräch jetzt Joachim Arnold, bekannter Veranstalter im Saarland, das Merziger Zelt, das vorher schon ganz viel anderes und diesmal die Zauberflöte, das ist er. Herr Arnold, erstmal kurz die Bilanz. Wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer, wie viele Aufführungen und sind alle Künstler und Lieferanten bezahlt?
Wir hatten ungefähr 14.000 Besucher inklusive der Vorpremiere, mussten leider eine Vorstellung ja zurückzahlen. Da haben wir viel Geld verloren, auch viel Aufwand gehabt mit der Rückabwicklung. Ist aber wegen alles Gewitter. Wegen des Gewitters, wegen des Sturms. Aber insgesamt haben wir eine sehr positive Bilanz. Wir wissen ungefähr, wo die Reise hingeht. Wir wissen auch ungefähr, dass wir natürlich nicht so ganz mit bei Null rausgekommen sind. Wir haben viel investiert. Da kommt eine ganz schöne Summe zusammen.
Das wäre jetzt meine Frage trotzdem gewesen. Sie sagen, Sie wissen, wo die Reise hingeht. Sarastro hat also in seinem Reich ordentlich geherrscht. Gibt es denn ein Minuszeichen oder ein Pluszeichen? Hört sich jetzt eher nach Minus an.
Naja, also ich würde mal so sagen, im kulturellen Bereich, und da kann man so einfach nicht sagen, gibt ein Plus, gibt ein Minus. Es gibt, wie gesagt, einen Haufen Investitionen, die wir getätigt haben. Die werden uns im nächsten Jahr zugutekommen, weil das sind Kosten, die wir im nächsten Jahr nicht mehr haben. Wir gehen davon aus, unter der Voraussetzung, dass die Produktion noch einmal erfolgreich läuft und die Zeichen stehen ganz gut, dass wir dann auch das, was wir an Vorlaufkosten jetzt noch per Saldo im Minus haben, dass wir das im kommenden Jahr eigentlich hoffentlich reinspielen können.
Sie haben es kurz erwähnt, es gab also einiges auch, was gehakt hat, aber eigentlich mehr so bei den organisatorischen Sachen. Was wird denn verbessert und was gibt es neu nächstes Jahr?
Wir werden im kommenden Jahr beispielsweise alles das, was Publikum und Künstler angeht, nach oben auf die Halde verfrachten. Das heißt, wir werden einen Spielort eigentlich weniger haben. Es wird alles geschmeidiger laufen. Ja, auch im Bereich Catering werden wir einiges optimieren. Also es gibt eine ganze Latte von Optimierungen, die wir machen werden, und die werden uns natürlich nicht nur künstlerisch dann hoffentlich die Früchte bringen, sondern auch finanziell einfach Kosten sparen.
Das heißt, es wird auch in Zukunft keine Subventionen mehr brauchen und keine zusätzlichen Gelder, die irgendwie von außen kommen?
Na, das ist ja eine andere Frage. Ich habe ja seit Beginn dieser Produktion und auch übrigens schon seit 2022, als die ersten Gespräche geführt wurden, das Polygon und die Bergehalde Düamel, das ist eine Baustelle, die ist nicht von einer Privatperson zu stemmen oder von einem privaten Unternehmen. Dafür ist einfach dieser Ort zu symbolträchtig. Dieses Projekt, bei dem kann ich der Kellner sein, aber nicht der Restaurantbesitzer. Wenn das Bestand haben soll, dort diesen Ort als einen kulturellen Spielort zu definieren und auch zu erhalten, dann muss das ein gesamtgesellschaftliches Konzept sein und das muss auch dann in der Trägerschaft eine gesamtgesellschaftliche Struktur bekommen.
Das sollte es ja an verschiedenen anderen Orten auch schon geben im Saarland, gerade was so die der Industriegeschichte angeht etc., das hat relativ selten geklappt. Gibt es denn irgendein positives Signal von der Landesregierung, vom Landkreis, von der RAG, dass das, was Sie gerade so schön theoretisch ausgeführt haben, auch umgesetzt werden kann?
Ich kann weder fordern noch Ansprüche stellen. Das habe ich auch nie getan. Ich kann nur bitten, ich kann werben, ich kann natürlich zeigen. Das ist natürlich das Privileg des Unternehmers, einfach zu sagen, ich mache es jetzt. Das könnte eine öffentliche Hand wahrscheinlich so nie initiieren. Aber jetzt kann sie sich, glaube ich, draufsetzen. Und ich glaube, das wird eine gute Investition.
Die Zauberflöte soll weiter tönen und am besten einen richtigen Kulturort für länger installieren. Joachim Arnold, Veranstalter des Freiluftspektakels am Polygon, will auch nächstes Jahr weitermachen. Das war Messer 3 Gespräch. Er hofft dabei auch auf die Hilfe von außen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Vielen Dank.